Und ich begrüße recht herzlich am Telefon Sergei Lochthofen zum Espresso-Plausch. Schönen guten Tag, Herr Lochthofen.
Ja, ich grüße Sie, Herr Rose.
Denken Sie manchmal über den Tod nach? Also mir geht's so, als Angehörige von mir gestorben sind, dachte ich, es betrifft mich auch irgendwann. Und dann habe ich mich gefragt, ist mir das eigentlich egal, was dann mit mir passiert oder welcher Akt da vollzogen wird? Oder eigentlich kann es einem doch egal sein, oder?
Naja, umso näher der Termin rückt, glaube ich, umso mehr beschäftigt man sich verständlicherweise. Es gibt Meister im Verdrängen, die machen das, aber im Großen und Ganzen können wir uns ja zumindest über das, was wir bis jetzt erlebt haben in unserem Leben, nicht beschweren. Also sehen Sie, ich bin in Vorkuta geboren, da hinten hinterm Polarkreis in der ewigen Finsternis und Kälte. Und heute plauschen wir zusammen hier und zwischendurch ist ja auch einiges Spannendes passiert. Also insofern bin ich erstmal voller Dankbarkeit. Aber wenn es dann soweit ist, dann wird es einem schon klamm ums Herz, denke ich mal.
Gibt es eigentlich eine richtige Trauer, gerade bei einer öffentlichen Person wie Helmut Kohl? Da gibt es einen Gestreit, Gezerre darum. War das abzusehen?
Ja, es bahnt er sich an in dieser Endphase von Kohl, abgesehen von seiner persönlichen Bitterkeit, weil er natürlich nicht einsehen will, dass seine schwarzen Kassen so einen Schatten werfen auf seine politische Lebensleistung. Aber seiner hatte sich ja eine junge Dame bemächtigt, die heute ziemlich rumvorwerkt in der ganzen Sache. Ich glaube, das ist schon die Peinlichkeit vorprogrammiert gewesen. Man will mit der Leiche, mit dem Toten Politik machen. Also wenn Sie sehen, wie das Geschache offensichtlich war, wer reden gab, wo geredet wird, wo überhaupt der Mann begraben wird, die Kinder, die vor laufender Kameras nicht reingelassen werden in ihr Elternhaus. Das ist schon alles unwürdig und das bahnte sich schon an. Ich habe vor vielen Jahren einen ziemlich hohen Granden der CDU darüber sich äußern gehört, der meinte, dass der Helmut Kohl in die Hand einer Stalkerin gefallen ist, die ihn schon als junges Mädel verfolgt hat und nun später auch noch geheiratet hat. Und die Folgen dessen sind, man macht damit Politik und das ist natürlich unwürdig. Ich habe ja noch die Beerdigung damals als junger Bursche im Fernsehen gesehen, als Adenauer zu Grabe getragen wurde, Willy Brandt. Ich glaube, das hat er nicht verdient, dass das am Ende so ausläuft. Und es hätte er auch nicht gewollt, aber nun kann er sich nicht mehr wehren.
Also was wie Personenkult, ist es im Jahr 2017 für Politiker überhaupt noch angemessen?
Ach, das ist kein Personenkult. Im Prinzip hat er schon vieles für dieses Land gemacht und hat in einer historisch sehr komplizierten Situation das Richtige getan. Ob er das allein gemacht hat und ob andere alles so falsch gemacht hätten, das ist jetzt Spekulation, aber im Nachhinein hat er natürlich viel Ruhe in die ganze Sache reingebracht, was ganz wichtig war. Es war ja ein schwerer Umbruch für den Osten und kein unwichtiger Umbruch für den Westen in diesem Land. Also insofern hat er schon große Verdienste und das muss man auch würdigen. Man kann da nicht so tun, als ob es der Pförtner vom Bundestag sei, der da verstorben ist. Also insofern würde ich mit Kult in dem Fall nicht sprechen und es ist nicht für jeden, sage ich mal, CDU-Vorsitzende, SPD-Vorsitzende sicherlich so ein Trauerzug bis nach Straßburg geplant. Aber ich glaube schon, also Willy Brandt und so, das sind schon Figuren gewesen. Ich bin jetzt kein großer Kohl-Anhänger gewesen, obwohl ich mit ihm ein recht entspanntes, gutes Verhältnis hatte. Aber wie gesagt, dass er jetzt in die Fänge von dieser Frau geraten ist und am Ende dann vielleicht nicht mehr ganz so selber entscheiden konnte, was da los ist. Man muss ja sehr vorsichtig formulieren. Sie werden ja in den Zeitungen hier in Thüringen nicht viel dazu lesen, weil einer der Eigner, also Besitzer der Zeitung, ja der Anwalt ist von der Frau und von Kohl, der jetzt auch, sage ich mal, die Maßstäbe setzt, was gesagt werden darf und nicht gesagt werden darf. Das heißt also, hier in Thüringen werden Sie nicht viel dazu erfahren.
Aber man kann ja über die Grenzen schauen und lesen. Wenn man das getan hat, dann würde man auch einiges über die SPD lesen und hören und zum Teil fremdschämen. Andererseits scheint es ja jetzt richtig loszugehen mit dem Wahlkampf. Kann die SPD es noch reißen mit dem Thema Gerechtigkeit?
Ich glaube, da ist gut Stoff drin, aber sie müssen sich nur trauen. Das tun sie nicht. Ich meine, die SPD hat immer in ihrer Geschichte das Problem gehabt, also zumindest in den letzten 50 Jahren, dass sie zwischen links und rechts immer wie so ein Sandwich da eingeklemmt war. Und das heißt, nicht radikal weder nach der einen noch nach der anderen Seite sein konnte, weil sie natürlich auch immer wusste, sie wird dann in die Verantwortung genommen, man muss dann einiges davon umsetzen. Und wie schlecht es sein kann, wenn man in der Opposition zu viel rumtönt, sehen wir ja gerade an Rot-Rot-Grün mit ihrer Gebietsreform. Da haben sie sich wirklich ein Straußenei ins Nest gelegt. Also insofern, die SPD, ich sag mal, Wahlkampf geht jetzt richtig los. Das ist natürlich die Vorstellung von Parteistrategen. Im realen Leben findet ja natürlich jetzt nicht statt, weil natürlich die Leute alle in Urlaub fahren, ganz Deutschland. Das heißt, es wird einen kurzen, knackigen Wahlkampf geben, wenn da jetzt nicht was Außergewöhnliches passiert, international, national. Kann immer was dazwischen kommen. Läuft vieles auf Angela Merkel zu und ich habe ja den Scholz selbst vor kurzem erlebt. Ich war zu einem Sommerfest eingeladen nach Berlin, der Vorwärts, der Ehrwürdige, war früher mal eine große Zeitschrift, heute ist es nun, sagen wir doch, internes Parteiblatt geworden, kleineres. Ich habe sie immer beraten, deswegen habe ich da auch immer noch einen guten Kontakt und da ist er aufgetreten. Also als Mensch, du hast dann eher, macht dann sympathischen Eindruck, aber das reicht natürlich in der Politik nicht. Der muss angreifen und das hat er gestern zwar versucht, aber immer sozusagen, immer mit angezogener Handbremse. Also wenn es um die Besteuerung der Reichen in diesem Land geht, na halb und halb und wird er von Sarah Wagenknecht getrieben. Das ist nicht gut. Das heißt also, in der Karte, du wirst die Angela Merkel nicht übertrumpfen, indem du alles genauso nachrechnest wie sie. Rechnen kann sie besser als alle anderen. Das heißt, du musst hier poltern. Das hat der Schröder gezeigt auf alte Manier. Das ist ja ein richtiges Kampfschwein hier, sagen wir mal, in der Politik. Das fehlt natürlich den ganzen anderen Leuten, die aktuell in der SPD sind. Aber das fehlt den Grünen, das fehlt ja auch den Roten letztlich, also den Linken. Also da haben die alle Probleme an der Stelle.
Ich habe das Gefühl, der beste Wahlkampf für Angela Merkel ist, wenn sie stillhält und nichts macht, weil es auch ja die Gefahr birgt, wenn sie zu sehr angreift, ihr zukünftiger Koalitionspartner, nämlich die SPD, gar nicht mehr genügend Stimmen bekommt oder Prozente, dass sie gemeinsam Weg gehen können. Denn darauf läuft es letztlich hinaus, auf eine große Koalition.
Naja, erstmal versucht natürlich jede Partei doch so viel zu holen, wie es geht. Also die CDU hat weder an die FDP noch an die SPD was zu verlieren, denn die wird ja auch an den inneren Maßstäben gemessen. Ist sie schlechter, ist sie besser als das letzte Mal. Also ich glaube, Angela Merkel ist weit davon entfernt, nicht anzugreifen. Nur die macht das eben halt auf sehr gekonnt schlaue Art und Weise, wie wir sie aus der Politik kennen. Also das Vertrauen, was die Leute ihr entgegenbringen in schweren, stürmischen Zeiten da draußen, das ist natürlich ein Kapital, das hat kein anderer. Und insofern ist auch die Dramaturgie ziemlich klar. Ich meine, die machen jetzt mit ihrem Parteitag die SPD was, dann macht die CDU was. Ich muss wirklich sagen, diese Parteitagsbeschlüsse, Papiere, die sind sicherlich für Parteien wichtig, aber nicht für die Wähler. Das heißt, man hat ungefähr eine grobe Vorstellung, was die anderen machen. Wenn Schulz nicht radikal die Besteuerung der Reichen fordert, also richtig klar und deutlich, dann sagen sie, naja, da ist nicht viel an der Stelle, also bleiben wir doch gleich bei der CDU, die macht ja das Gleiche, nur etwas netter und freundlicher. Also insofern, die Programme spielen nicht die große Rolle, diese Parteitage spielen nur für die innere Situation in den Parteien eine Rolle. Und die Angela Merkel hat einfach, sehen Sie, da kommt jetzt der G20-Gipfel nach Hamburg, da wird sie versuchen, natürlich Donald Trump geschickt die Stirn zu bieten, das wird bei den Leuten gut ankommen. Das heißt, sie ist nicht der Aussitzer, das hat man bei Kohl ja auch immer gedacht, er ist nur der Aussitzer. Sie ist nur schlauer an dieser Stelle, sie poltert nicht so rum. Und das kommt ihr entgegen, weil die Mehrzahl der Leute keine Polterer mögen, sondern solide, klare Verhältnisse. Und dafür steht sie natürlich. Und die anderen, die so poltern, die gehen vielleicht zur AfD oder wo auch immer, aber die sind nicht in der Mitte zu finden.
Dann kommen wir mal nach Thüringen zur Sonntagsfrage. Da gab es ja auch einige Überraschungen. Die AfD ist um 7 Prozentpunkte abgerutscht, liegt so gleich auf mit der SPD, die allerdings auch abgerutscht ist. Wenn jetzt Bundestagswahl wäre, man kann das ja nicht auf Thüringen runterrechnen, aber auf jeden Fall hat die CDU massiv dazu gewonnen. Haben Sie diese Umfragewerte überrascht für Thüringen?
Nein, wir haben ja schon oft uns hier in dieser Runde unterhalten, es gewinnt nicht die Opposition, sondern es verlieren die Regierenden. Das heißt also, dieses Gezerre, was in Thüringen jetzt im letzten halben Jahr intensiv stattgefunden hat, in den Kreisen, in den Kreisstädten, gerade um die Gebietsreform, das hat natürlich zum Teil einen Niederschlag gefunden. Und wie so oft im Leben, ein Effekt, den ja auch Angela Merkel so liebt, also der an der Spitze wird davon gar nicht so stark betroffen. Schauen Sie mal, das ist das Spannende eigentlich an diesem Ergebnis, nicht die AfD. Über die sollten wir ohnehin nicht zu viel reden, weil wir, da macht man nur Wahlwerbung für sie. Also die sacken ab dorthin, wo sie gehören. Aber der Ramelow ist ja nach wie vor sehr beliebt und auch die Linke dadurch. Es bleibt viel stärker an der SPD hängen. Die hat national halt nicht so diesen Schwung. Und natürlich regional nun auch nicht gerade die Figuren, wo niemand genau weiß, wer ist denn eigentlich die SPD. Wir haben eine sehr honorige Finanzministerin, die ganz im Stillen ihre Dinge macht, sehr solide macht, aber damit kann sie auch draußen nicht punkten. Wir haben einen SPD-Vorsitzenden, der sitzt in Erfurt im Rathaus und offensichtlich fühlt er sich da wohler als in einer Landesregierung. Und wir haben dann noch ein paar Leute drumherum. Das heißt also, sie hat auch ein Problem, ein Gesicht zu haben. Und das Einzige, was im Augenblick vielleicht vielen Leuten einfällt, ist Herr Poppenhäger, der dieses Ding, der am Bein hat, Gebietsreform. Ich will nur sagen, also es ist auch für sie nicht einfach, in der Situation sich irgendwie durchzusetzen. Und jetzt rutschen die natürlich auf sächsische Niveau, also irgendwann auch einstellig zu werden. Da würde ich nicht unbedingt jetzt die AfD dazu zitieren. Da muss man schauen, was da überhaupt noch übrig bleibt, wenn wir nicht dumm wieder sind und ihnen wieder Werbung verschaffen, ja. mit langen Gesprächen. Mhm. Aber die SPD, das muss uns alle schon beschäftigen, weil sie ist wichtig für dieses Land. Sie hat dieses Land mit groß gemacht. Und insofern, sage ich mal, wenn sie auf lässliche Weise plötzlich, sagen wir so, klein gemacht wird, das ist nicht klug von uns allen. Ja.
Wir werden in einigen Wochen wissen, ob dieser Trend tatsächlich hält und ob Umfragen tatsächlich sicher sind. Aber die Leute wechseln ja ihre Meinung. Vergessen oder ja, entscheiden sich noch in der Wahlkabine?
Nein, es ist noch viel schöner. Sie entscheiden sich und wenn hinterher Unsinn gemacht wird, es war ja keiner in der Wahlkabine, meckern sie mit allen zusammen mit. Das heißt, es ist für den Wähler heute null Risiko, es sei denn, er wird schlecht regiert. Ja. Aber das merkt er dann doch erst über auf Umwegen. Also insofern machen sich die Leute auch sehr bequem bei diesen Sachen. Also sie wählen Unsinn, wie in Sachsen-Anhalt, wenn sie, ja sag ich mal, zuhauf zu dieser AfD gehen, wo Rechtsradikale direkt an der Spitze sitzen und sagen hinterher, wir sind es nicht gewesen oder was auch immer. Nein, nein, das ist nicht schön, aber wir müssen damit leben. Das ist Demokratie. Nicht immer nur bequem.
In Demokratie gibt es auch einen Rechtsstaat und auch Strafverfolgungsbehörden und die scheinen ja jetzt Alarm geschlagen zu haben und auch erkannt zu haben und nicht nur die, dass wir ein Mafia-Problem in Erfurt haben, dass wir nicht nur die Zentrale, die Verteilzentrale der Ndrangheta sind, der kalabrischen Mafia, die armenische Mafia ist auch dazugekommen und jetzt gibt es noch Geldwäschegeschichten, wo die Sparkassen und Banken mit drin hängen. Das klingt ja krimireif, oder?
Ja, das ist bei Thüringen immer mal der Fall. Wir liegen in der Mitte des Landes, das scheint logistisch ja auch für die, nicht nur für Logistikzentren interessant zu sein. Also hier wird ja auch Marihuana oder was auch immer fast in Tonnen verteilt von hier aus. Und natürlich haben wir diese unterschiedlichen Gruppierungen. Ich würde sagen, wir sind trotzdem gemessen an den großen Metropolen dieses Landes immer noch ein sehr überschaubarer Raum, aber in dem die Mafia verschiedenster Art sich ganz gut und wohl fühlt und sozusagen einen Ruhepol hat. Was mich wirklich sehr beschäftigt, also wie kann es sein, dass es gibt ja viele Menschen, die Schwierigkeiten haben, in dieses Land zu kommen, obwohl bei ihnen Bürgerkrieg ist, hier einen Asylantrag stellen, irgendwie hier auch gelitten werden oder viele auch abgeschoben werden. Wie kann es sein, dass hier eine armenische Mafia, von der jeder weiß, dass sie existiert und in Größenordnung da ist, wo Prozesse geführt werden, auch kriminelle Geschichten direkt also stattfinden, was wird geschossen, wir wissen, dass da Drogenhandel ist, wir wissen, dass da Menschenhandel ist, weil Prostitution da eine Rolle spielt, dass die hier wunderbar scheinbar als Geschäftsleute in diesem Land leben und niemand tut etwas. Also ich glaube, da gibt es für die Ermittlungsbehörden nicht nur in anderen Bundesländern, die dann plötzlich feststellen, in Thüringen passiert so etwas, denn so ist es ja eigentlich, sage ich mal, bekannt geworden, nicht weil man hier Alarm geschlagen hat. Also da müssen wir aufpassen, dass das hier sich nicht so verfestigt und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie alle einen sehr wunderbaren Aufenthaltsstatus hier haben und als Geschäftspartner hier gelten, also die den Export nach Armenien fördern. Also insofern sage ich mal, da muss einfach mehr Pressing hinein und ich glaube, da hat die Aufgabe, der Innenminister hat nicht nur die Frage eben halt zu klären, ob Sonneberg Kreisstadt bleibt oder nicht, sondern das wird uns noch mehr beschäftigen an dieser Stelle, an dieser Kante und da passiert zu wenig, habe ich das Gefühl.
Und in diesem Sinne, schöne Grüße nach Sumbach und auch natürlich nach Sömmerda und nach Weimar, denn ins Land wollen wir auch gerne mal grüßen. Herr Lochthofen, wir sind durch, zeitlich zumindest, und ich wünsche Ihnen bis zum nächsten Mal eine angenehme Zeit, ein paar schöne Tage und wir hören uns nächsten Montag
wieder. Ja, ich habe erstmal Arbeit. Ich muss heute zur Landesmedienanstalt sitzen, in einer Jury, geht es um den Rundfunkpreis für die mitteldeutschen Sender, also Antenne und Welle und die anderen sind damit, bewerben sich beste Moderatoren, beste Beiträge. Das ist harte Arbeit, das wissen Sie.
Ja, natürlich, auf jeden Fall. Da wünsche ich Ihnen ein glückliches Händchen und bis nächste Woche.
Ich freue mich.
Tschüss.
Tschüss.